Herzlich willkommen in der Pre-Show der Feuilletöne. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Geschichte, also wirklich, also ich habe die Dachsenficke. Wirklich, ich habe die Fauze Schnoll. Ich mache nicht mehr, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Schluss, aus, Ende, Feierabend. Diese ganze
das
Saison.
Alles sehr, Das ist sehr anstrengend gewesen, aber gut ausgegangen.
Gut ausgegangen, ja. Aber diese ganze Saison war einfach viel zu lang. Man konnte niemandem helfen, man konnte der Mannschaft nicht helfen, man war nicht im Stadion, weil eben durch diese ganze Conora-Geschichte ja dann eben der ganze Kram sich unendlich in die Länge gezogen hat, was wahrscheinlich sogar am Ende dafür gesorgt hat, dass Werder nicht abgestiegen ist. Weil man dadurch nämlich die ganzen Verletzten wieder zurückgeholen konnte, sozusagen, weil wir ja nicht gespielt haben. Ja, trotzdem konnte man nicht im Stadion sein, trotzdem konnte man die Mannschaft nicht zum Sieg schreien, das ist alles schwierig gewesen. Ja, trotzdem hat man es nur knapp geschafft, trotzdem hat man sehr viel Glück gehabt und hat jetzt durch ein 2:2 nach einem 0:0 im Rückspiel in der Relegation es geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Wow. Kann ich da nur sagen, echt wow. So, und Respekt geht an Heidenheim, an die gegnerische Mannschaft. Respekt geht an Heidenheim und an den Trainer Frank Schmidt und sein gesamtes Team, die es Werder so schwer gemacht haben, wie sie nur eben konnten und die überhaupt, dass die auf einen Relegationsplatz gelandet sind, ist ja schon toll und die leisten da einen Spitzenjob einfach. Das ist ein Spitzenjob, den Frank Schmidt da macht. Das ist großartig, fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Respekt. Vielleicht steigen sie irgendwann sogar direkt auf, wer weiß. Irgendwann, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht im übernächsten Jahr. Aber so wie die da drauf sind und so wie die an das glauben, was sie da vorhaben, das sollte hinhauen.
Spielen die so gut, oder?
Naja, also man muss bedenken, Heidenheim ist halt ziemlich klein und die haben halt sehr begrenzte Möglichkeiten. Die kommen aus der dritten Liga und sind jetzt, ich weiß gar nicht, wievielte Saison sie jetzt in der zweiten Liga sind. Und das ist für so einen kleinen Verein schon Irrsinn. Also, dass die so weit oben mitspielen, dass sie es geschafft haben, überhaupt diesen Relegationsplatz zu erreichen, ist schon à la Bonheur, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Und so wie da gearbeitet wird, nun hat man natürlich auch die Ruhe da wahrscheinlich. Aber die haben einfach einen unfassbar guten Trainer da. Der macht das fantastisch. Muss man einfach so sagen. Aus den Dingen, die die haben, das Bestmögliche rausgeholt. Hätte ja beinahe geklappt. War ja knapp. Insofern großer Respekt. Wirklich. Tja. Ja. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass diese Saison hinter uns liegt. Ich will diese Saison nie wiedersehen. Die soll weg. Die soll ins Nirvana, irgendwo in die Vergangenheit. Möge sie irgendwo verstauben und vermotten. Und niemand möge diese Saison jemals wieder für irgendwas hervorholen. Weg damit. Weg.
Jetzt schnell vergessen.
So ungefähr.
Wann geht es denn mit der nächsten weiter? Wie lange haben wir denn Ruhe vor dem Ganzen?
Mitte September, glaube ich.
Mitte September schon.
Genau.
Na gut.
Es wird jetzt morgen erstmal wird analysiert. Da fangen die Analysegespräche an. Was ist falsch gelaufen? Was kann man machen, damit sowas nicht nochmal passiert? Die ganzen Verletzten, die da waren in der Hinrunde, die so schwer verletzt waren, dass teilweise monatelange Ausfälle damit verbunden waren. Also im Falle von Niklas Füllkrug zum Beispiel, der sich am Anfang der Saison verletzt hat und erst jetzt für die letzten 4 Spiele jeweils eine Halbzeit spielen konnte, wenn überhaupt. So Sachen halt. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Wie konnte es dazu kommen, dass es so viele Spieler erwischt hat? Zum Beispiel. Wie ist diese Verletzten-Misere zu erklären? Das wird sicherlich geklärt werden. Wer hat wie, warum, was vielleicht falsch gemacht? Was kann man machen, damit das nicht nochmal so passiert? Was kann man machen, damit diese Fehler, die auf allen Ebenen wahrscheinlich auch gemacht wurden, nicht nochmal passieren? Und ich halte Werder für klug genug und pleatsch genug, dass die da in sich gehen und genau wissen, was auch falsch gelaufen ist, das nochmal analysieren und sagen, okay, wir haben die und die Fehler gemacht, wir wissen, was wir falsch gemacht haben, wir machen das jetzt aber so nicht nochmal, weil wir wissen, was falsch gelaufen ist. Das traue ich denen schon zu. Und dann gönne ich Florian Kohfeldt den Urlaub, Er hat ja gesagt, er will irgendwo an den Strand, wo ihn niemand kennt. Das sei ihm gegönnt und so soll er das auch bitte machen. Und dann hoffe ich, dass er vom Urlaub irgendwann zurückkommt. Froh Gemut und aufgetankt voll Energie. Und dann eben in der nächsten Saison weitermacht. So. Weil so ein junges, dynamisches Talent einfach, ich halte den für talentiert genug, als dass er dieses Talent, was er hat, auch in relativem Erfolg umsetzen kann. Das, was man eben mit Werder so Erfolg nennt. So, ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, es ist möglich, weil ich sein Talent dafür für ausreichend halte. Ich glaube, er kann ein guter Trainer werden. Glaube ich tatsächlich. Ich glaube, er hat das auch schon bewiesen, dass er es auch schon an einigen Stellen ist. Er hat natürlich auch bewiesen, dass er noch sehr viel lernen muss. Das finde ich aber auch okay. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn Werder mit ihm diesen Weg weitergehen will und möchte, dann bin ich sofort dabei. Fände ich gut. Fände ich wirklich gut.
An welchen Stellen entscheidet sich sowas? Hat er einen festen Vertrag?
Ja, einen Vertrag bis 23. Genau. Aber man könnte natürlich sagen, wir beenden die Zusammenarbeit insofern, als dass wir ihn freistellen. So. Und dann versuchen, mit einem neuen Trainer in die nächste Saison zu gehen, weil wir glauben, das ist für Werder besser. So. Ich habe nicht den intrinsischen Blick, logischerweise. Ich habe ja nur die extrinsische Sicht. Insofern kann ich das natürlich auch nur so als Fan sehen. Aber ich sehe als Fan, er hat uns in der ersten Saison, als er zur Halbzeit gekommen ist, zur Winterpause oder irgendwie so, glaube ich, vom Abstieg bewahrt. Er hat uns in der Saison danach auf Platz 8 oder irgendwie so geführt. Also hat eigentlich schon gezeigt, dass er es kann. Und man hat jetzt offensichtlich zu viel gewollt. Man hat offensichtlich überpaced. Man war ein bisschen zu ehrgeizig. Also nicht nur Kohfeldt, nicht nur der Trainer, sondern offensichtlich auch der Geschäftsführer, also der sportliche Leiter. Alles das, was dazugehört halt. Man hat wohl auch im Nachhinein wohl immer mal wieder so gehört, dass die Kommunikation zwischen der medizinischen Abteilung und den leitenden Personen bei Werder nicht immer so die beste war. Man hat ja die medizinische Abteilung auch ausgetauscht mittendrin und all solche Geschichten. Also da gibt es bestimmt so einiges, was schiefgelaufen ist in dieser Saison. Das kann man jetzt aufarbeiten und das wird man aufarbeiten und wird aus diesen Fehlern hoffentlich lernen dann. Also ich bin davon überzeugt, dass man daraus lernt. Und ich bin auch überzeugt, dass ein Trainer wie Florian Kohfeldt, der wahrscheinlich in diesem einen Jahr in Zeitraffer mehr gelernt hat als manch anderer Trainer in 5 bis 10 Jahren, keine Ahnung, der dann aber auch eben weiß, okay, ich weiß jetzt, wie einige Sachen auf jeden Fall nicht funktionieren. Das mache ich so nicht nochmal.
Das war viel wert. Ja. Dann hoffen wir, dass er das auch weiter anwenden kann.
Ich halte Werder für klug genug und für vernünftig genug, auch zu sagen, okay, komm. Du hast es ja auch schon bewiesen, war eine scheiß Saison, da kam auch viel zusammen, muss man auch mal ehrlich sagen. Und am Ende hat er ja nach Konora die Mannschaft auch dann wieder so ein bisschen aufbauen können. Da wurden ja dann auch die entscheidenden Punkte geholt, die dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt in diese Situation kommen, in der wir jetzt sind. Das muss man ja auch, das gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Insofern hat man ja auch schon gelernt während der Saison. Ja, also ich halte das für möglich und ich hoffe, dass es auch so kommt. Und ich halte Werder auch für vernünftig genug. Für ruhig genug auch. Ich meine, die waren bis jetzt ruhig. Die haben dieses Jahr mit Kohfeldt durchgestanden. Es gibt ja keinen Grund, jetzt nach der Saison zu sagen, tschö. Dann hätten sie ihn ja schon lange feuern können. Und Gelegenheiten dazu gab es ja. Und man hat ja trotzdem an ihm festgehalten. Und ihn jetzt nach der Saison rauszuschmeißen, halte ich für relativen Blödsinn. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also ich bin da ganz zuversichtlich.
Gut, wenn ich immer höre, zu welchen Zeitpunkten irgendwelche Trainer gefeuert und ersetzt werden, glaube ich an gar nichts. Aber Es ist schön, wenn sie es richtig machen.
Naja, ist ja jetzt 2,5 Jahre da quasi. Also das wäre dann, geht es dann ins dritte Jahr. Ja.
Ja, gut.
Das ist ja schon was.
Und die braucht man ja auch. Man muss ja erstmal Beziehungen aufbauen, man muss die Mannschaft kennenlernen und egal wie viel Analyse man vorher irgendwie in einem angrenzenden Job hatte, das muss sich ja auch erstmal entwickeln.
Ja, man ist halt ins Risiko gegangen, ne? Man ist ganz doll ins Risiko gegangen. Man hat Spieler verpflichtet, wo man vielleicht auch schon wusste, na, das kann auch schief gehen. Die sind verletzungsanfällig vielleicht auch. Sie haben sich dann aber nicht so verletzt, dass man sagen könnte, das lag daran. Also das war eine Verletzung, die man hätte erwarten können. Das war es gar nicht. Das muss an irgendwas anderem gelegen haben. Also man war offensichtlich ein bisschen zu ehrgeizig. Auf allen Ebenen. Also gar nicht mal der Trainer alleine, sondern auf allen Ebenen. Und ich denke, das wird man in die geordneten Bahnen zurückschieben und dann wird das auch alles funktionieren, da bin ich mir sicher. Und natürlich, ein bisschen was anderes musst du machen als Werder Bremen, damit du irgendwie mithalten kannst. Das ist immer so. Weil Geld hast du nicht. Das ist nicht der Maßstab. Das ist nicht das, womit du mithalten kannst. Also musst du was anderes machen. Musst du kreativ sein. Also das ist klar. So ein bisschen was anderes muss man schon immer versuchen. Und das kann klappen und das kann auch mal schief gehen. So ist das im Leben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Werder Bremen ist ja nun auch kein Versuchskaninchen. So, mag sein, aber letzte Saison ist es ja auch, hat es prima funktioniert. Also insofern, es sind sicherlich auf Personalebene Fehler gemacht worden, aber auch da kann man draus lernen. Menschen sind ja lernfähig, das ist ja das Tolle. Insofern, ja.
Manchmal sind sie lernfähig und manchmal tragen sie ihre Maske unter dem Gesicht.
So ist das. Genau so ist das. Ja.
Tja.
Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. So, ich weiß nicht, ich fühle mich so in bestimmten Momenten immer noch heute wie in so einem Film von Lars von Trier so. Alles ist total träge und in Zeitlupe und weil das hat einen schon alles mitgenommen, dieser ganze Scheiß. Das ist schon sehr krass. So. Also ich hoffe einfach, dass dann nach dieser Analyse dann auch festgelegt wird, wir machen jetzt mit Kofeld weiter und gut ist und dann ist auch schön und dann freue ich mich auf die Vorbereitung und freue mich auf das, was da kommen wird und ich glaube dann, also mit der Mannschaft, wie du sagtest, Mannschaft kennenlernen ist heute natürlich schwierig, ne? Weil als Werder Bremen kannst du kaum Leute halten, die mehr, also wenn die mal besser sind, dann werden andere Vereine auf die aufmerksam und dann werden die direkt wieder weggekauft. Und Werder kann nicht Nein sagen, wir brauchen das Geld. Das kommt natürlich schon dazu. Also es werden in dieser Saison auch etliche Leute gehen, da bin ich mir sicher. Oder zumindest einige. So. Aber egal. Also erstmal ist die Saison jetzt zu Ende. Ich bin froh, dass sie zu Ende ist und ja. Und glücklich und zufrieden. Und diese Relegation gestern, also es war wirklich der Horror. Echt.
Nervenzerfetzend.
Ja.
Ich bin immer fasziniert von diesen Emotionen, die da hochkochen in ganz Deutschland.
Tja, nun.
Wahnsinn.
Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, naja, vielleicht ist das dieses Ersatz-Gottesdienst-Ding oder so, was weiß ich.
Ja, man kann zusammen sein, man kann zusammen singen.
So.
Man hat ein klares Schwarz-Weiß. Einer ist gut, einer ist böse.
Genau. Ja. So ungefähr. Und ja, und ich glaube auch, dass es dieses, man ist nicht allein, sondern es gibt auch noch andere, die mit einem leiden oder sich mit einem freuen oder einer. Also das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass das dazu kommt. Das ist, glaube ich, dieses Gemeinschaftsding. Einfach. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man sieht ja auch, wie viele Podcasts es über Fußball gibt, wie viele YouTube-Kanäle es über Fußball gibt, wie viele Leute dadurch auch unendlich bekannt geworden sind. Da gibt es ja mittlerweile richtige Stars auch und ja, wie wichtig der Fußball auch ist. Es wird ja nicht umsonst so viel Geld in diesen Sport gestopft, das hat ja einen Grund.
Ja, da hängen viele, viele Jobs dran und ganze Landstriche, wollte ich schon sagen.
Ja.
Aber ist ja auch wahr.
Und außerdem Geld auch noch eine Ecke mehr. Es ist halt, ähnlich wie in Brasilien oder wie in England oder einigen anderen Ländern eben auch der Sport Nummer eins hier in Deutschland. Mhm. Der mehr ist als nur ein Spiel. Das muss man schon der Fairness halber sagen.
Der Sport, der einen heftigen sozialen Aufstieg verspricht.
Ja, das stimmt.
Wenn man Talent hat, ne? der so eine nicht vorhandene Glasdecke
ja, das stimmt.
Verspricht.
Das ist schon so, ja. Der aber auch Vorbildfunktion sein kann, sozialer Kitt sein kann, gesellschaftliche Fragen viel besser manchmal beantworten kann als alle PolitikerInnen dieser Welt.
Also, hast du dafür ein Beispiel? Das finde ich jetzt interessant.
Naja, wenn du über Integration redest oder wenn du über solche Geschichten redest, dann ist das schon so. Da kannst du noch so viele Programme fahren, der Fußball macht das dann einfach auch von alleine. So. Ne? Und der Sport insgesamt natürlich. Aber hier ist es nun mal in Deutschland so, dass der Fußball eben so wichtig ist einfach. Und so groß ist. Und dementsprechend kannst du von den Minibuben an oder von, heute heißen die, glaube ich, Minikids oder irgendwie so, weil es ja da noch beide zusammenspielen, Mädchen und Jungen, da kannst du schon eine ganze Menge machen. Im Grunde genommen bist du als Fußballtrainer oder auch als Boxtrainerin oder als was auch immer, viel mehr SozialarbeiterIn als die echten SozialarbeiterInnen sozusagen, weil du viel mehr an der Basis bist, weil du viel mehr an den Leuten dran bist. Und viel mehr.
Das ist eine ganz andere Mischung, ne, die du bewältigen musst. Ja.
Genau. Und weil du da auch viele, viele Vorurteile abbauen kannst. Weil du quasi im Grunde genommen Phänomenologie betreiben kannst, nämlich. Da kommen wir noch drauf. Ohne dass du es machst. Mhm. Also da ist schon eine Menge, da ist schon eine Menge dahinter. Und erfreulicherweise auch ganz, ganz viele Frauen mittlerweile Fußballfans. Finde ich toll. Finde ich cool. Wenn man sich so die Kurve im Weserstadion anguckt, das ist sehr erfreulich.
Sehr schön. Und auch viele, viele gute weibliche Fußballspielerinnen mittlerweile. Also es ist ja, ich bin immer noch traurig, wie wenig Aufmerksamkeit das kriegt im Vergleich. Aber wir haben so tollen Damenfußball.
Haben wir.
Das ist Wahnsinn.
Das DFB-Pokalspiel der Frauen war um Längen interessanter, spannender und toller als dieser Quatsch da bei den Herren. Den man sich gar nicht angucken brauchte, weil man sowieso wusste, wer gewinnt. Was ein Blödsinn, was für eine Zeitverschwendung. Bei den Frauen stand es nach 90 Minuten, also nach den ersten zwei Halbzeiten, stand es 3-3. Das 3-3 ist in der, ich glaube, 91. oder 92. Minute durch einen unfassbar geilen Freistoß gefallen. So will man das. Ja. Genau so. Und dann konnte nicht mal die Siegerehrung übertragen werden, weil da musste man dann ja zu den Männern schalten und die Vorberichterstattung für die Herren machen. Und das geht gar nicht.
Boah, nee, echt nicht. Boah.
Das wirklich geht überhaupt nicht. Und das Spiel war wirklich, das war großartig. Das ist das Spiel, was ich geguckt habe. Da hatte ich Spaß dran. An diesem Herrenquatsch hatte ich überhaupt keinen Spaß dran. Nicht, weil es die Herren waren und weil es die anderen die Damen waren, sondern weil das Spiel einfach spannender war. Das machte mehr Spaß. Da fielen mehr Tore, die Mannschaften waren gleichwertiger. Das war toller, großartiger Fußball, das hat mir Freude bereitet. Da war dieser andere Blödsinn da, ach, geh mir doch weg.
Liegt das an dem vielen Geld, also an der Politik, die da einfach involviert ist und die Entwicklung, die Vereine nehmen, wenn, ja, jedes Jahr, ne, du hast es gerade schon angedeutet, wenn die Guten weggekauft werden von den Vereinen, die das Geld haben und die anderen nicht, dann sortiert sich das so.
Ja, klar.
Ist das so die Grenze, die Damen einfach noch nicht überschritten haben?
So ist es. Aber sie sind auch dabei, das gerade zu tun. Auch bei den Damen gibt es die Mannschaften, die immer wieder Meister werden. Klar. Ne, also Wolfsburg hat ja jetzt auch wieder den DFB-Pokal gewonnen und also Glückwunsch dazu, aber ja, es ist halt auch nicht das erste Mal, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Sie sind auf dem Weg dahin. Und die Bayern rösten jetzt auch auf. Also am Ende werden es genau wie bei den Herren wahrscheinlich 2-3 Mannschaften sein, die da oben rumdümpeln und der Rest wird ums Überleben kämpfen. Das ist nichts anderes am Ende, nur auf niedrigerem Niveau noch. Tja. Und vielleicht müssten auch da mal die Fernsehgelder gerechter verteilt werden. Da redet auch kein Mensch mehr drüber. Ist auch ganz spannend.
Ja, wobei, wenn ich darüber nachdenke, jetzt denke ich fast schon, wäre ja gut, wenn die Damen weniger Aufmerksamkeit kriegen, damit die da nicht auch reinrutschen.
Ja, das.
Und dieses ganze Spiel so verpolitisiert wird.
Naja, politisiert Geld.
Ja, Geld, genau. Ja.
Ja, also,
dass die Entscheidungen einfach nicht mehr auf der Grundlage eines guten Spiels getroffen werden oder nicht nur, sondern auf der Grundlage von, wie behält man sein Geld und macht noch mehr.
Genau, wie kann man sich die teuersten, besten SpielerInnen leisten?
Mhm.
So, wie macht man das? Ja. Das ist halt ein Unterschied, ob du, das ist ja, weil auch wieder so erzählt wird, ja, der FC Bayern, der macht ja so eine tolle Arbeit. Ja, Leute, wenn ich mir eine Mannschaft zusammenstellen kann und die spielt die nächsten 5, 6 Jahre zusammen, kann, klar. So, dann gehst du mal ein paar Etagen tiefer, da siehst du jedes Jahr, die Mannschaft sieht anders aus als das Jahr davor.
Mhm.
Das ist halt, das ist extrem schwierig für die anderen Vereine, die nicht bei den ersten 3, 4, 5 oder 6, 7 so, was weiß ich, da oben rumdümpeln. Eintracht Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen und die besten 3 Spieler waren danach weg.
Hm.
So. Das ist halt schwierig. Also, und das ist bei den Frauen nicht anders. Da werden auch die Vereine, die Spielerinnen sich holen und machen genau das, die halt am besten sind. Und dann sehen die anderen Vereine halt alt aus. Leider, leider. Also das ist halt nur auf niedrigerem Niveau. Und in dem Moment, wo die TV-Anstalten merken, dass die Menschen sich für den Frauenfußball plötzlich interessieren, und das kann jederzeit passieren, wenn sie entweder die Schnauze vom Herrenfußball voll haben oder was weiß ich, keine Ahnung, oder noch mehr Fußball sehen wollen oder feststellen, dass der Frauenfußball an sich von technisch und spielerisch attraktiv ist. Wenn sie das dann merken, dann werden die auch plötzlich auf einmal interessant für Sender wie Sky oder so. Und dann fließt das Geld da genauso. Und dann sind die Vereine plötzlich genauso abhängig davon, weil sie dann auch auf einem höheren Niveau wie jetzt geldtechnisch sich bewegen. Das ist immer so. Das lässt sich nicht ganz verhindern, aber man müsste vielleicht mal zumindest mal die Fernsehgelder gerechter verteilen, dann hätte man da schon mal was gewonnen. Aber mit dem FC Bayern oder vor allem mit hier, ne, mit Aki Fatzke über Gerechtigkeit zu reden und TV-Gelder, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Jetzt rieche ich mich schon wieder auf.
Dann bremsen wir das Ganze mal, würde ich sagen, und wenden uns der Sendung zu.
Ja, das machen wir mal.
Das machen wir mal. Sehr gut. Also, nachdem ich 0,2 mal gestorben bin, können wir direkt in die Sendung. Hiermit eine kleine Ansprache an die lieben Pollen, die sich gerne für pieseln dürfen. Die sind nicht nett zu mir. So. Hm.
Ja, nee, dann sollen die hinfallen.
Genau. Und liegen bleiben. Schön,
ja,
da unten.
Schön weit unten.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 351 mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir starten heute wieder mit der Rubrik Gelesen und wir wenden uns heute, wie so häufig in diesem Jahr und im letzten Jahr und ich glaube auch schon im vorletzten Jahr, der Philosophie zu und den Philosophen. Heute soll es gehen um Edmund Husserl. Kurz ein wenig biografischer Kontext zur Person Edmund Husserl, bevor wir in die philosophische Materie einsteigen. Edmund Husserl wurde im April 1859 in Prosnitz in Mähren, das ist in Tschechien, damals Kaisertum Österreich, geboren. Ich habe das mal nachgeschlagen, das ist so, ich glaube, 200 Kilometer von Prag entfernt, südöstlich. Kann man sich vorstellen, wo das ungefähr auf der Karte liegt. Er studierte letztendlich in Leipzig, Berlin und Wien Astronomie, Mathematik, Physik und Philosophie. Da liest man schon heraus, dass er sich dafür interessiert hat, wie die Welt funktioniert. 1882 promovierte er dann in Wien, und zwar in Mathematik. 1886 ging Husserl nach Halle. Da hat nämlich der Brentano-Schüler Karl Stumpf gelehrt und bei ihm habilitierte er dann auch im Jahr darauf mit einer Arbeit über den Begriff der Zahl. Im Jahr 1900 erschien dann sein bahnbrechendes Werk Logische Untersuchungen, das ihn zum Begründer der Phänomenologie machte, über die wir heute noch ausführlicher sprechen wollen. Herr Martinsen.
Ja, wir wollen heute allerdings nicht so eine Art Kolleg machen oder so eine Art Vorlesung oder irgendwie so, wie wir das vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht haben, was ich glaube im Nachhinein nicht immer so eine ganz gute Idee war, weil man will ja auch so eine Idee mitnehmen und ein bisschen versuchen zu erklären, was ist das eigentlich, warum brauchen wir das und warum ist er auf diese Idee gekommen, meinetwegen noch oder so, aber ich will gar nicht so viel, also es soll gar nicht so einer Philosophie-Vorlesung verkommen. Diese Phänomenologie hat einen unglaublichen Einfluss gehabt auf das, was im 20. Jahrhundert folgen sollte, auf Heidegger, auf Sartre, auf ganz viele, die ihm nachfolgen sollten, auf Jaspers, auf ganz anderer Ebene, nicht philosophisch, sondern in einem ganz anderen Bereich, nämlich in der Psychiatrie, in der Psychologie, ganz wichtig. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Heidegger einer seiner Schüler war, dass aber genau dieser es war, der ihn dann 1933 nachfolgte als Posten des Rektors an der Universität Freiburg und im Gegenzug dazu Husserl, weil er ein Kind jüdischer Eltern war, nicht mal mehr die Universität Freiburg betreten durfte und später auch aus der Akademie, aus der Deutschen Akademie ausgetreten ist. Während Heidegger auf der anderen Seite natürlich sofort am 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP wurde, klar.
Das ist ein bisschen, ja.
Ja, ja, also das war ihm völlig egal. Er hat übrigens erst in seinem Werk, also Heidegger, eine Widmung für Husserl drin gehabt, die er dann rausgestrichen hat. Auch. Also ganz, also Heidegger ist sowieso ein wirklich ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch.
Zauberhaft.
Nicht? Ist das nicht zauberhaft? Ja. Nun, erfreulicherweise für Husserl, muss man fast schon sagen, ist er 1938 dann auch in Freiburg gestorben, nachdem man ihn aus seiner Wohnung gewaltsam entfernt hat übrigens auch. Er ist dann erfreulicherweise gestorben, bevor man ihm noch Schlimmeres angetan hat. Also, Phänomenologie ist eigentlich, wenn man das ein bisschen ganz blöd runterbricht und sagen wir mal so ganz volkstümlich, ist das eigentlich ja so ein bisschen so die Lehre von der Wahrnehmung, so ein bisschen. So, ist nicht ganz richtig, aber ist eigentlich im Prinzip das. Wir müssen, um diese Phänomenologie zu verstehen, vielleicht ein paar Begriffe erklären, die er immer wieder genutzt hat, die er immer wieder genommen hat, um seine Philosophie zu erklären. Und das machen ja ganz viele PhilosophInnen und haben das auch immer gemacht. Wir wissen ja, Philosophie ist die Disziplin, die immer alles erklären will. Das heißt also, alles wird definiert. Das ist ganz wichtig, dass alles definiert wird. Und das ist natürlich auch bei Husserl nicht anders. Und Husserl ist auch nicht der Philosoph, den man so nebenbei mal liest. Also diese ganze Phänomenologie ist unendlich komplex eigentlich. Und was wir jetzt hier machen, wir brechen das Ganze so ein bisschen runter, oder nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr, damit es so einen Überblick über das gibt, was er so unter Phänomenologie verstanden hat. Wenn wir jetzt die Phänomenologie an sich erklären wollen würden, dann wäre das eine Serie von mindestens 10 Sendungen, die alle eine Stunde oder noch viel länger wären. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Okay. Wir müssen zunächst einmal über Wahrnehmung an sich reden. Es gab erstmal, was die Wahrnehmung angeht, für Husserl eine adäquate Wahrnehmung und eine nicht adäquate Wahrnehmung. Das lässt sich noch ganz einfach erklären. Das ist nämlich nichts anderes als eine optische Täuschung zum Beispiel. Eine optische Täuschung ist keine adäquate Wahrnehmung, weil uns sozusagen das, was wir sehen, täuscht. Das kennen wir alle. Wir kennen alle diese, es gibt ja ganz berühmte Bilder, wo man das eine oder das andere sehen kann. Das ist dann keine adäquate Wahrnehmung mehr, weil uns unsere Sinne täuschen. Und eine adäquate Wahrnehmung ist das, was man sieht, das ist es dann auch. Das, was man sieht, ist das, was es ist. Das ist für Husserl eine adäquate Wahrnehmung. Für Husserl gab es apodiktische Wahrheiten, quasi das Ding an sich und das a priori in einem, sozusagen. Und noch so ein bisschen Descartes, ich beziehe mich auf mich, also bin ich. Und ich beziehe mich auf einen Gegenstand, also ist dieser. Wir haben ja schon mal gehört bei Spinoza, der Intellekt kann sich nur auf etwas beziehen, was es auch gibt. Und wenn wir bei Kant sind, dann ist es ja so entscheidend für die kantische Erkenntnistheorie ist, dass der Mensch die Wirklichkeit der Gegenstände nicht unmittelbar wahrnimmt, sondern die Erscheinungen der Gegenstände in seinem Bewusstsein formt. Wirklich ist die Erscheinung, während die Welt bzw. deren Einzelobjekte als Ding an sich unerkennbar bleiben. Und daraus macht Husserl genau, aber weil es diese Dinge gibt, also weil ich mich darauf beziehen kann, gibt es sie auch, weil sonst könnte ich mich nicht darauf beziehen. Was ich damit sagen will und was Husserl damit sagen wollte, ist, alles schön und gut, aber es muss schon irgendwas da sein, weil sonst kann ich mich darauf nicht beziehen, womit Husserl uns auf jeden Fall schon mal eine Außenwelt gegeben hat. Also nicht nach dem Motto, alles findet im Kopf statt und alles, was wir wahrnehmen, bauen wir uns zurecht. Ne? So wie die ganzen Idealisten das gerne möchten und der Idealismus das gerne hätte, Entschuldigung. Da wird also nichts im Kopf konstruiert, also das schon, aber das, was, auf was wir uns beziehen, das gibt es auch wirklich, weil wie das aussieht, spielt erstmal gar keine Rolle. Es gibt es deswegen, sonst könnten wir uns darauf gar nicht beziehen. Deswegen können wir uns auch auf uns selber beziehen. Also nach dem Motto, ich denke, also bin ich, beziehe mich auf mich selber und natürlich auch auf die anderen. Und die anderen beziehen sich ja auch auf mich und so weiter. So, das sind alles apodiktische Wahrheiten für Husserl. Dass es diese Dinge gibt, wie die aussehen, ist erstmal gar nicht wichtig. Ob wir das sehen, was wirklich ist oder ob wir ganz was anderes sehen, darüber müssen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten, dass wir nicht das sehen, was ist. Das können wir auch gar nicht. Wenn wir mal alleine überlegen, was unsere Augen an Daten liefern. Unsere Augen liefern dem Hirn eigentlich zwei Bilder. Und die auch noch auf dem Kopf. Wir haben das alle mal in der Schule gelernt, ne? Das, was am Ende bei den Augen rauskommt, ist auch verkehrt rum. Das heißt, das Hirn dreht das erstmal wieder richtig rum und macht aus zwei Bildern ein Bild. Und was das Hirn vor allem macht, es macht aus 2D 3D. Das heißt, das Räumliche, das macht alles das Gehirn so, damit wir uns überhaupt bewegen können, damit wir nicht überall gegen, also damit nicht alles platt ist. So. Das ist schon ganz spannend. Das sind alles Sachen, die wir aber gar nicht merken, die wir gar nicht mitbekommen. So, also daraus wird schon klar. Und dann natürlich auch dieses berühmte Beispiel mit dem Tisch von Russell. Wenn du dich woanders hinstellst, dann sieht der Tisch auf einmal ganz anders aus, weil andere Perspektive gleich, andere Lichtverhältnisse und bla bla bla. Dann hast du da auf einmal eine hellere oder eine dunklere Farbe. Und welche ist denn nun die richtige? Wir wissen es nicht. Ne? Ist das die Farbe oder ist die Farbe die richtige im Schatten, wenn es im Schatten steht? Oder vielleicht, wenn die Sonne drauf scheint, woher sollen wir das wissen? Wir wissen es nicht. Nicht? So, also das ist, glaube ich, klar. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, mehr oder weniger, dass wir nicht die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Ob es ein Wesen auf der Welt gibt, was die Welt sieht, wie sie wirklich ist, ich weiß es nicht. Dann sind wir beim entscheidenden Punkt der Intentionalität. Die Intentionalität ist immer das Bewusstsein von etwas. Es gibt also etwas, was immer es auch ist. Es ist. Und da sagt Husserl halt, und weil das so ist, weil wir uns darauf beziehen und weil das Bewusstsein immer das Bewusstsein von etwas ist, weil wir uns immer auf etwas beziehen, wenn ich mich auf eine Tasse beziehe, dann ist die Tasse da. Wie die aussieht, ist erstmal egal, da ist was. Sonst könnte ich mich darauf gar nicht beziehen. Das funktioniert nicht. Und deswegen, und dafür bin ich Husserl sehr dankbar, dass er uns diese Außenwelt wiedergegeben hat. Dass er eben nicht sagt, das ist alles im Kopf konstruiert. Und deswegen sagt Husserl, die Feststellung objektiv gültiger Tatsachen ist möglich, weil, auch wenn diese historisch gewordene sind, sie trotzdem absolut gültig sein können. Und das ist deswegen so, weil das Bewusstsein immer das Bewusstsein von etwas ist. Also im Grunde genommen ein bisschen Descartes, gemischt mit ein bisschen Schopenhauer auf der anderen Seite, so nach dem Motto, durch die anderen, durch mich selbst und vor allem auch durch die Gegenstände. Also wenn ich mich auf einen Gegenstand beziehe, dann gebe ich diesem Gegenstand das Dasein, wenn man so will. Also dass es ist. So. Und mir beweist es aber auch, dass es es gibt, weil sonst könnte ich mich darauf gar nicht beziehen. Und das wiederum beweist mir, dass es eine Außenwelt gibt oder dass es überhaupt eine Welt gibt.
Wie also kurz gesagt, wenn der Baum im Wald umfällt und keiner ihn hört, ist er trotzdem umgefallen. Dank Husserl.
Genau. So ist das. Dann gibt es den Begriff Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Phänomenologie an sich. Beziehungsweise, weil du gerade sagtest, das mit dem Baum ziehe ich das vielleicht kurz vor. Es gibt die Noema und die Noesis. Das eine ist die Wahrnehmung des Wahrzunehmenden und das andere ist das Wahrgenommene selbst. Also das eine ist die Wahrnehmung des Baumes, wie du gerade schon sagtest, und das andere ist der Baum selbst. Weil bloß, weil du den gerade nicht wahrnimmst, ist er trotzdem umgefallen. Auch wenn du es nicht hörst. Der ist trotzdem da. Also nicht wie andere meinen, das gibt es alles gar nicht, was da draußen ist, so nach dem Motto, das gibt es alles nur in unseren Köpfen, da sagt Russell, nope. Also das nicht. So, also, es gibt jetzt also bei dieser ganzen Phänomenologie zwei Sachen. Einmal die Epoche, das nennt Husserl die Einklammerung der Sache von der Umgebung, der Geschichte, der Herkunft. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil Einklammerung heißt bei Husserl Ausklammerung. Das ist immer ganz lustig, wie, ja, PhilosophInnen, sie haben ihre eigenen Worte für eigene Dinge. Das heißt also, Einklammerung heißt in dem Fall, wir reißen die Sache aus der Umgebung, der Geschichte und der Herkunft. Also wir klammern sie aus der Sache, aus dem Rest der Welt aus und nicht ein eigentlich. Aber Einklammerung war bei ihm aus der Welt rausnehmen, wenn man so will. Wenn wir das gemacht haben, wenn wir wieder unsere Tasse nehmen, wir nehmen wieder unsere Tasse und ziehen sie oder nehmen die ganzen, man ja, Kant würde sagen, wir nehmen die Eigenschaften aus dem Ganzen heraus. Also nach dem Motto, wo die hergestellt wurde, wie lange es diese Tasse schon gibt und so weiter und so fort. Völlig wurscht, alles egal. So, wir nehmen die Tasse erstmal aus dem Kontext der Welt heraus und betrachten uns diese Tasse als Gegenstand. So, das ist dieser Gegenstand und wir beschränken uns bei diesem Gegenstand auf die Dinge, die wir ganz genau über diese Sache jetzt und hier aufgrund unserer Sinnesorgane sagen können. Und das nennt er Reduktion. Die Beschränkung der Wahrnehmung auf das direkte Erfassen der Sache. Also Augen, Ohren, Nase, Tasten, Schmecken, bla bla. You get the point. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll der ganze Quatsch? Wozu soll das gut sein? Außer, dass wir jetzt wieder eine Außenwelt haben. Schön, herzlichen Glückwunsch, ole ole. Nun, die Phänomenologie hat in der Philosophie ihre Spuren hinterlassen. Aber sie hat ganz woanders noch ihre Spuren hinterlassen, zum Beispiel in der Psychologie. Wir hätten zum Beispiel, oder auch überhaupt in allen Bereichen, die in irgendeiner Form mit Menschen zu tun haben, wo man zum Beispiel validieren muss. Wenn Menschen zum Beispiel der Meinung sind, es gäbe dieses oder jenes, ich sehe da irgendwas, was gar nicht da ist für den Rest, dann kann man diesen Menschen das erstmal zugestehen.
Du meinst sowas wie Psychosen oder Halluzinationen.
Ja, genau. Dann kann man diesen Menschen das erstmal zugestehen und das Ganze erstmal ernst nehmen überhaupt. Weil die nehmen das ja direkt wahr. Die nehmen diese Sache wahr. Das gilt für alles. Das gilt für Ängste. Das gilt für alles Mögliche, worüber man sich gemeinhin gerne lustig machen kann. Und auch da kann man mithilfe der Phänomenologie gucken, wo kommt das her? Beschränken wir uns mal ganz einfach nur darauf, okay, dieser Mensch nimmt diese eine Sache wahr. Vergessen wir mal alles andere drumherum. Wie nimmt er es wahr oder sie? Was ist das, was wahrgenommen wird? Und mit welchen Sinnen? Und wie kommen wir dahinter, wo das vielleicht herkommen könnte? Und so weiter und so fort. Also immer diese Reduktion, immer diese Epoche. Da kannst du bei der Psychologie ganz weit mitkommen. Aber bei der Pädagogik auch. Und noch viel wichtiger, im allgemeinen Umgang mit Menschen überhaupt. Die Phänomenologie ist im Grunde genommen eine der besten Waffen, wenn nicht sogar die beste Waffe gegen jede Form von Rassismus. Weil, wenn ich mir den Menschen als solches angucke und mir überlege, was kann ich über diesen Menschen sagen, der zum Beispiel in einem Café ein paar Plätze weiter weg von mir sitzt. Viele von uns, und da bin ich auch nicht besser als alle anderen auch, da kann man auch mal sehr schön sehen, wie rassistisch man selber ist. Wenn ein schwarzer Mensch ein paar Tische weiter weg sitzt und einen Kaffee trinkt oder so, das Erste, was wahrscheinlich 99% von uns denken, wo der wohl herkommt. Ja, und damit meinen wir nicht Castrop Rauxel, ne? Ist so. Wenn man aber mal jetzt rein phänomenologisch rangehen würde, würde man sagen, was kann ich über diesen Menschen sagen? Ich kann sagen, was er anhat. Ich kann sagen, der trinkt einen Kaffee oder sie. Ich kann vielleicht noch über die Schuhe sagen, welche Farbe die haben, welche Kleidung. Vielleicht noch welche Hautfarbe, klar. Und solange der Mensch nicht redet, kann ich nicht mal was über die Stimme sagen. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht noch die Augenfarbe erkennen. Mehr kann ich darüber gar nicht sagen. Phänomenologie heißt, wir nehmen alle Vorurteile raus. Wir nehmen die Eigenschaften aus den Sachen wieder raus. Also wir tragen die Eigenschaften eben nicht in die Phänomene, wie wir das normalerweise machen. Sondern wir hören auf damit. Wir ziehen das raus. Und da bleibt gar nicht mehr so viel übrig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also von den Vorurteilen bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Und man fragt sich dann auch gar nicht mehr, wo kommt dieser Mensch eigentlich her? Weil es ist völlig unsinnig, diese Frage zu stellen. Wenn man das reduziert, wenn man Reduktion betreibt. Das finde ich ziemlich wichtig und ziemlich cool. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr schöner Weg, sich selber auch immer wieder die Vorurteile mit Hilfe der Phänomenologie, die immer wieder rauszuziehen aus den Menschen und aus den Sachen. Das finde ich ganz gut. Damit kann man sehr weit kommen. Das ist vielleicht gerade heute gar nicht mal so unwichtig. Weil man bestimmten Menschen bestimmte Dinge zuschreibt, weil man bestimmten Verhaltensweisen bestimmte Dinge zuweist. Wenn eine Frau schablonenmäßig gut aussieht und geschminkt ist, dann kann die keine Feministin sein. Das geht gar nicht. Nicht wahr? Ja, aber das wäre mit der Phänomenologie nie passiert. Sie versucht, keine Antworten auf Fragen zu finden, die völlig unsinnig sind, die man sich gar nicht stellen sollte in dem Moment. Weil sie gar in keinster Weise irgendeinen Fortschritt darstellen. Was bringt es mir, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wo dieser Mensch herkommt? Was soll dieser Unfug?
Ja, das Schlimmste ist, wenn man dann seine eigenen Vorurteile einfach bestätigt, ohne nachzufragen. Richtig. Oder ohne, das macht man den ganzen Tag, das machen wir alle jeden Tag. Mhm. Da muss ich mich auch mit einschließen. Man sieht drei Leute mit Hund, denkt sich, alle Leute sehen aus wie ihre Hunde. Bestätigt sich das selbst, aber natürlich führt man keine Strichliste oder macht Fotos, sondern man nimmt das dann einfach so hin. Weil, und die nächsten drei Leute, die aussehen wie ihre Hunde, die nimmt man wahr und die anderen zehn nicht. Mhm. Also klar, wir sind da alle schrecklich von betroffen. Wofür ich das die Phänomenologie sehr wichtig finde, ist, was es ja auch stark beeinflusst hat und beeinflussen wollte, ganz explizit, nämlich die Wissenschaft. Also da zu sagen, und in der gerade frisch wachsenden Psychologie und Psychoanalyse, dass wir mit viel zu viel sowohl Tradition der Wissenschaft als auch gesellschaftlicher Tradition, so viel Vorwissen der einzelnen Personen, der ganzen Geschichte, keine Ahnung, der Institution und was da noch alles mit dranhängt, wenn irgendwas erforscht wird, jede subjektive Perspektive rangehen und diese dreifache Reduktion, dieses Wegschneiden all dieser Dinge, die beeinflussen, wie man seine These formuliert, wie man Fragen stellt, wie man die Daten interpretiert, sich darüber explizit Gedanken zu machen und das ganz, ganz rigoros wegzunehmen und zu den Sachen selbst zu kommen. Auch, Klammer auf, ich finde nicht, dass wir das jemals 100% können, aber das müssen wir vielleicht auch nicht, denn der Weg dahin ist schon mehr als genug, das ist schon richtig. Wenn wir diesen Ansatz überall wählen würden und auch in der Forschung vielleicht, dass wir uns nochmal vor Augen führen würden öfter, dass das unbedingt sein muss und dass es eigentlich gar nicht mehr anders geht als so, da kommen natürlich viel bessere Ergebnisse raus. Da kommen vielleicht auch verwirrendere Ergebnisse bei raus, aber nicht unbedingt die, die wir haben wollten. Und das ist genau das, was man eigentlich möchte. Nicht die Ergebnisse, die man erwartet hat. Klar, die ermöglichen einem, keine Ahnung, mehr Geld zu verdienen, publiziert zu werden und so weiter. Aber das stützt uns in eine länger schon benannte, wiederkehrende Krise von Löchern in der Wissenschaft, weil negative Ergebnisse nicht publiziert werden, weil Ergebnisse, weiß ich nicht, hingebogen werden, schlecht interpretiert werden, weil Vorwissen dazu führt, dass Thesen unsauber formuliert werden. Also wie das so ist, in keinem Job macht jeder seinen Job, seine Aufgabe perfekt, aber wenn wir Husserl wieder lesen würden, in der Wissenschaft. Ich glaube, das würde an vielen Ecken und Enden helfen.
Ja, unbedingt. Und natürlich war Husserl sich darüber bewusst, zu den Dingen selbst oder zur Sache selbst, das kann ja nicht funktionieren. Also zu den Sachen selbst kann man ja nur bis zum gewissen Grad machen, weil wir wissen ja, wir können die Dinge nun mal einfach nicht so sehen, wie sie sind. Aber mit Hilfe der Wahrnehmung können wir sie so sehen, wie wir sie sehen. So, ohne den ganzen Klimbim drumherum. Und das ist schon mal ganz wichtig, finde ich. Also das finde ich schon mal ganz cool. Eine Sache gibt es noch, die noch ganz wichtig ist. Das finde ich auch ganz wichtig noch, was wir das noch mal kurz erwähnen. Es gibt das bewusste Bewusstsein und das unbewusste Bewusstsein. Es gibt ein Bewusstsein im Bewusstsein. Also das kennen wir auch alle. Bevor uns etwas bewusst wird, obwohl es uns bewusst wird, das dauert immer so ein bisschen. Also, wir nehmen an, wir gehen morgens zur Arbeit. Und wir gehen diesen Weg, weil wir den schon so oft gegangen sind. Und wenn uns dann jemand fragt, hast du die Blumen am Straßenrand gesehen? Dann werden wir wahrscheinlich sagen, nein. Natürlich haben wir sie gesehen, sonst würden wir ja drüber wegtrampeln. Aber wir haben sie nicht bewusst wahrgenommen. Wir haben sie schon wahrgenommen, aber nicht bewusst. Und in dem Moment, wo wir sie bewusst wahrnehmen, ändert das Bewusstsein das Nichtbewusstsein sozusagen. Weil in dem Moment, wo wir sie wahrnehmen als solches, als bewusst wahrnehmen, sehen wir ja etwas, was wir vorher zwar auch gesehen haben, aber eben nicht bewusst gesehen haben. Und damit ändert sich natürlich dann auch diese Wahrnehmung, die vorher ja auf diese Art gar nicht da war. So, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das Bewusstsein im Bewusstsein. Das ist auch noch so eine Husserl-Sache, die vielleicht noch erwähnt werden sollte. Ja, ihm war ja, eigentlich wollte er ja so eine Art, diese Phänomenologie sollte ja, er wollte ja quasi Philosophie verwissenschaften, wenn man so will. Schwierig. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war, aber er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, hat unendlichen Einfluss auf die Wissenschaften selber gehabt damit. Gerade auf die Psychologie und Pädagogik, aber auch Soziologie, ne? Überall da, wo du Epoche und Reduktion eigentlich betreiben musst. Oder solltest, vielmehr. Da hat er halt riesen Einfluss gehabt. Und auch auf Jaspers zum Beispiel auch, ne? Der ja seinen großen Einfluss auch auf die Psychiatrie gehabt hat. Das ist auch Standardwerke da geschrieben in dem Bereich. Philosophisch hat er keinen Einfluss auf Jaspers gehabt, aber was die psychiatrische Arbeit angeht, hat er großen Einfluss auf Jaspers gehabt. Also diese Phänomenologie ist in allen Bereichen eigentlich eine ganz tolle Sache. Egal, ob man nun wissenschaftlich tätig ist oder ob man nun einfach ein Mensch ist, der seine Vorurteile einfach rausnehmen will aus dem Ganzen oder ob man einfach glücklich ist, dass es wieder eine Außenwelt gibt, je nachdem, wie man da veranlagt ist, die zwischendurch vielleicht auch mal durch den Idealismus einem weggenommen wurde, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und einige ja auch immer noch der Meinung sind, dass es diese Außenwelt eigentlich im Prinzip gar nicht gibt. Ich habe da keine Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht, nee. Das funktioniert nicht.
Nee, also für mich nicht. Also das, deswegen ist das auch so eine schöne Sache von Husserl. Ja, also wenn Bedarf besteht, dass wir noch ein bisschen tiefer in Husserl einsteigen, können wir gerne machen. Kein Problem. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben, irgendwie mitteilen, auf welchen Kanälen auch immer, Twitter, Instagram, Facebook, auch bei uns auf der Homepage, meinetwegen auch per E-Mail, wie auch immer. Ihr könnt uns gerne sagen, wenn ihr noch zu dem einen oder anderen Thema etwas mehr hören wollt, ob es nun die Intentionalität ist, ob es das Bewusstsein an sich ist, ob es was auch immer ist, was ihr gerne noch wissen möchtet über Husserl beziehungsweise über die Arbeit von Husserl. Das ist wirklich ein Riesending. Also das ist nicht so ganz einfach zu lesen auch. Und für viele auch nicht einfach zu verstehen wahrscheinlich. Insofern, es lohnt sich, es macht Spaß. Wenn ihr also Lust habt, dass wir darüber noch ein bisschen mehr reden, dann sei das, oder dann machen wir das gerne. Und ihr seid dann gerne aufgerufen, das uns auf den entsprechenden Kanälen auch mitzuteilen. Ich denke, für heute ist das genug, weil ich habe immer das Gefühl, wir packen immer zu viel in eine Folge rein manchmal. So, das ist so ein grober Überblick über das, was er gemacht hat. Aber wenn euch das interessiert, wenn euch wirklich noch eine Sache interessiert oder ihr allgemein Lust habt, über Hostel mehr zu erfahren, dann machen wir das natürlich. Dann versuchen wir da noch so 2, 3, 5 Teile mehr draus zu machen. Also schreibt uns ruhig auf den entsprechenden Kanälen. Wir kommen zu Gehört und wir kommen zu Jenny Beth. Und da werden einige sagen, Jenny Beth, habe ich doch schon mal gehört? Ja, bestimmt. Ist die Sängerin von Savages eigentlich? Das neue Album von Jenny Beth, Solo, ja, Solo-Album, To Love is to Live, so heißt es. Die ist französische Musikerin, keine englische. Sie ist Singer-Songwriterin und Schauspielerin und eine Hälfte des französischen Lofi-Duos John and Jen. Und natürlich Sängerin der Band Savages. Dieses Album haben wir hier schon besprochen, nämlich Adore Life, das aktuelle von der Band, und waren, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, hingerissen. Geboren wurde Jenny Beth in Poitiers. Das liegt in der Mitte Frankreichs, jedenfalls so in etwa, ungefähr. Sie hatte im Alter von 8 Jahren ihre ersten Musiklehrer. Die LehrerInnen waren JazzmusikerInnen, bei denen sie Klavier und Gesang lernte. Und ungefähr im Alter von 10 Jahren fing sie an, die Titelrolle in Henrik Ibsens Peer Gynt im Theater zu spielen und hatte sogar ihre ersten Klavierauftritte. Später studierte sie dann am Konservatorium in ihrer Geburtsstadt. Interessanterweise ist auch dieses Album in englischer Sprache, obwohl sie ja französischer Herkunft ist. Diese englische Sprache ist eigentlich dann aber auch eine der wenigen Gemeinsamkeiten mit der Band Savages. Es gibt noch so 1, 2, aber auf diesem Album hört man sie zunächst einmal ihr eigentliches Instrument spielen, nämlich das Klavier. Aufgenommen wurden die 11 Stücke, die es auf diesem Album gibt, die so vom elektronischen Industrial bis hin zu ruhigen Balladen reichen in Los Angeles, London und Paris. Das ist doch schon mal was. Produziert wurde das Ganze von Savages Produzent Johnny Hostel und einem Herrn namens Flat, der auch schon New Order, U2, Nine Inch Nails, Gary Newman, Depeche Mode, Ministry und noch so viele mehr, Nick Cave und PJ Harvey, Sigur Rós, aha, also die Liste ist richtig lang, und auch eine gewisse Band namens Warpaint produzierte und einem gewissen Herrn namens Atticus Ross. Es gibt auf diesem Album sowohl die melodiösen Popsongs als auch die unkommerzielle Sperrigkeit und das Ganze auch noch eine Ecke extremer als bei Savages. Es gibt auch noch Gäste von zum Beispiel The XX und SchauspielerInnen sind zu hören und zum Beispiel auch Joe Talbot von den Idols, Frau Eichler.
Ja, du hast es schon aufgeklärt, Sängerin der Savages. Ich dachte auch ganz unschuldig, ich höre mal erstmal in das Album rein. Habe mich gewundert, woher kenne ich die Stimme. War ja nur das beste Album des Jahres 2016. Gut. Ich fand, zuerst mal müssen wir über das Cover reden. Das ist ja leider in unseren digitalen Zeiten gar nicht mehr so wichtig, weil die Dinge so durch die Playlist laufen. Aber dieses Cover kann wirklich viel. Es ist sehr kampflos und ich finde, es ist sehr feministisch. Das ist eine sehr ungewöhnliche Pose für einen weiblichen Körper. Ist es sogar Jenny Beth oder ist es irgendein Model?
Ich glaube, sie ist es selbst, ja.
Ja. So wie eine Marmorstatue, nackter Frauenkörper, aber in einer Haltung, die sehr determiniert und selbstsicher ist, kampflustig, unumstößlich. Das ist etwas, was man sehr selten sieht, ganz besonders mit nackten Frauenkörpern. Also hier erstmal ein großes Plus. Das ist eine sehr tolle künstlerische Idee, fand ich. Das Album selbst ist auch sehr kampflustig, ist provokativ. Nichts anderes ist zu erwarten von der guten Dame. Es ist spannend anzuhören, es ist sehr vielfältig. Ich fand es zumindest in der ersten Hälfte immer, aber auch ermüdend, denn es will immer weiter, es will vorwärts, es lässt sich nicht aufhalten und das ist an sich toll, aber ich fand, es treibt mich als Hörerin vor sich her. Das konnte ich nicht ewig durchhalten. Glücklicherweise war die zweite Hälfte des Albums ein wenig ruhiger. Denn, naja, auch Savages waren schon darauf aus, zu provozieren und bewusst eben sich nicht anzubiedern oder irgendwie schön zu sein, sondern künstlerisch sich auszudrücken und Gefühle auch nicht zu filtern, sondern intensive Songs zu schreiben. Dieses Album, To Love is to Live, macht das auch, aber anders und in einer Art und Weise, die mir persönlich zwischendurch zu anstrengend wurde. Was das Album aber auch tut, ist, sich immer wieder zu verändern. Wir haben viele Gastmusiker und Gaststimmen. Wir haben unterschiedliche, sehr unterschiedliche Klänge. Das Album bleibt definitiv interessant dadurch, dass es sich immer wieder verändert, immer wieder, ja, häutet, möchte ich schon fast sagen, ganz viele Kontraste untereinander aufbaut, die schon erwähnten intensiven Emotionen auch gegeneinander kontrastiert. Und zum Ende des Albums hin gibt es einen Song, I'm the Man, der hat mich wirklich richtig mitgenommen. Es ist sehr kraftvoll, der hat einen tollen Beat auch. Dann ist dieses gesprochene Zitat zu Beginn, was hervorragend klingt. Und auch dieser Song ist ziemlich getrieben, aber aus irgendeinem Grund hat er mich nicht überfordert, sondern hat mich mitgenommen. Und dann gab es noch anschließend The Rooms so ein bisschen als Erholung. Später hören wir noch French Countryside, eine relativ klassische Ballade schon fast, die wunderschön ist und einen tollen Kontrapunkt setzt zu den vielen elektronischen und provokativen und hochemotionalen, und zwar auf einer eher aggressiv-künstlerischen Ebene, Songs. Also ich war von vielen Ecken angetan, von manchen Ecken ganz persönlich überfordert, aber das ist definitiv ein Album, To Love is to Live, das man gehört haben sollte, wenn man sich auch nur annähernd an Jenny Beths Musik ranwagen möchte.
Ja, du hast ja vieles schon gesagt. Dieses Album will sicherlich nicht auf Gedeih und Verderb gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit großer Erwartungshaltung natürlich gehört, weil ich dachte, oh, neues Album von der Sängerin von Savages, oh wow, das wird bestimmt toll. Und dann habe ich es gehört und dachte so, oh wow, das ist aber anstrengend.
Ja.
Meine Güte, es geht ja sehr viel auch um Homoerotik. Interessanterweise ist ihr Vater katholisch und durchaus auch konservativ. Ihre Eltern sind sowieso eher konservativ. Das finde ich einen spannenden einen spannenden Spagat, der da gemacht wird. So. Mhm. Also der familiäre Kontext ist eher konservativ und sie ist aber so weit nach vorne und provoziert. Und wenn man sich ihren Instagram-Account anguckt, der macht genau das auch. Und so ist das Album auch. Es ist aber auch zärtlich. Es ist nicht immer nur laut. Es ist auch nicht immer nur Provokation der Provokation willen, was ich diesem Album auch gar nicht vorwerfen wollen würde. Insgesamt nicht. Aber durch diese verschiedenen Stile, die hier miteinander verwoben werden und durch diese Abwechslung, die auf diesem Album auch drauf ist, fühlt man sich immer wieder neu geschüttelt und muss sich immer wieder auf diesen dann neuen Sound, das mag vielleicht auch an den unterschiedlichen Produzenten liegen oder an den unterschiedlichen Aufnahmeorten oder wie auch immer, man muss sich immer wieder neu auf diesen Song, der dann folgt, einlassen, immer wieder von Neuem sich erarbeiten, immer wieder sich dann das Album auch insgesamt erarbeiten, weil es eben so viele Ebenen hat und so komplex ist auch. Ich hatte am Anfang echt Schwierigkeiten, das durchzuhören. Und hatte auch echt Schwierigkeiten, Lust, es zu hören. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Album, wo man mal wieder, wie so oft, sagen muss, die Kunst kommt nicht zu einem. Manchmal muss man eben auch zur Kunst gehen. Dann strengt euch halt an, verdammt nochmal. Und ich habe mich angestrengt. Ich war brav, ich habe mich angestrengt. Ich habe dieses Album mehrmals gehört. Ich habe verstanden, dass dieses Album voller Dringlichkeit ist. Und nicht nur musikalisch, sondern auch lyrisch. Ich habe über diese Dringlichkeit auch zur Musik gefunden. Und desto öfter man ein Album hört und desto schwerer es einem das Album macht, desto länger wirkt es nach. So ist es bei mir jedenfalls. Und ich glaube und bin relativ sicher, dass dieses Album sehr lange nachwirkt mit dieser homoerotischen, feministischen, starken Aussagen, die auf diesem Album drin sind, und mit dieser Musik, die dieser Lyrik ja auch gerecht wird. Das muss man ja auch schon ehrlich sagen. Kein Song ist schlecht auf diesem Album, im Gegenteil. Also die Dichte der Songs ist gewaltig. Und das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, denn dieses Album hat ja auch lange gedauert. Wenn wir mal überlegen, wie lange ist Savages her? Das ist eine ganze Zeit her, als wir über die gesprochen haben. Sie hat sich sehr viel Zeit für dieses Album genommen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum so Debütalben so gut sind. Weil die Lieder halt im Laufe einer ganz langen Zeit entstanden sind und das Album, was danach kommt, das muss dann schnell nachgeliefert werden und dann hat man halt einfach die Zeit nicht mehr. Hier hat eine Frau ganz viel Zeit aufgewandt, dieses Album produzieren zu lassen, an der Produktion teilzuhaben, die Musik zu schreiben, eine Idee zu haben, vielleicht mehrere Ideen zu haben, aber die Idee zu haben, dieses Album zu veröffentlichen, wie sie dieses Album veröffentlichen will. Da hängt ja auch eine ganze Ästhetik dran an diesem Album. Wenn man sich mal diesen Instagram-Account von Jenny Beth anguckt zum Beispiel, das ist ja eine, da hängen ja ganz viele Satelliten dran. Das ist ja quasi die Bilder zur Musik, die sie einem da liefert und umgekehrt natürlich genauso, die Musik zu den Bildern. Also das ist schon eine unfassbar elaborierte, anspruchsvolle Geschichte, die hier passiert. Ob sie damit erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Wie erfolgreich dieses Album sein wird oder schon ist, schwer zu sagen. Wir werden es am Ende des Jahres vielleicht so ein bisschen einordnen können. Ich fürchte, dieses Album wird kommerziell nicht das erfolgreichste sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Savages, wenn es denn ein weiteres Album von Savages gibt, wesentlich erfolgreicher sein kann. Weil es eben doch ein bisschen einfacher ist. Ein bisschen direkter. Bisschen weniger verwoben. Hier wird ganz viel über Umwege gemacht, vor allem musikalisch. Die Musik geht nicht direkt zu einem. Das passiert hier einfach nicht. Das ist kein einfacher Rock oder Post-Punk oder das ist sehr, sehr anstrengend im besten Sinne. Und das muss man erstmal alles annehmen und aufnehmen und dann versuchen, dieses Album irgendwie einzuordnen. Und ja, mich fasziniert dieses Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist spannend. Es ist ein sehr spannendes Album voller Dringlichkeit. Und da wir das Jahr 2020 schreiben und dieses Album im Jahr 2020 erschienen ist, müssen wir dieses Album und dürfen wir dieses Album jetzt auch bewerten. Auf unserer Skala steht, läuft und rennt.
Das ist eine sehr schwere Entscheidung, denn ein Savages-Album, wie wir das vor 4 Jahren vor uns hatten, hat natürlich sofort ein schreiendes Rennt bekommen. Aber dieses Album ist so spannend, dass ich ihm, glaube ich, auch ein Rent geben möchte. Es ist ein kleines, schüchternes Verhaltensrent, aber für einen Läuft ist es künstlerisch zu interessant.
Hätten wir diese Sendung vor 2 Wochen gemacht, hätte ich diesem Album wahrscheinlich ein Läuft gegeben, weil ich überfordert war. Jetzt gebe ich diesem Album ein Rent, weil ich mir die Zeit genommen habe, dieses Album zu verstehen und dadurch gelernt habe, wie viele Ebenen dieses Album hat, wie viel Dringlichkeit dahinter steckt, wie viel musikalisches Können und wie viel Schussgenialität auch. Insofern gebe ich diesem Album gerne ein Rent. Also, es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir für das Album To Love Is To Live von Jenny Beth.
Dann kommen wir damit zu Gesehen und wir haben einen alten Bekannten in der Sendung, nämlich The Crown. Wir haben schon 2-mal über The Crown gesprochen, die ersten beiden Staffeln haben wir besprochen dieser Serie. The Crown ist eine britische Fernsehserie von Netflix. Sie wurde von Peter Morgan entwickelt, der auch schon für den Film Die Queen aus dem Jahr 2006 verantwortlich zeichnete. Es geht in The Crown um das Leben von Queen Elizabeth II., Königin von Großbritannien, etc., etc. Staffel 3 umfasst jetzt den Zeitraum zwischen 1964 und 1977. Sie beginnt mit Harold Wilsons Wahl zum Premierminister und endet mit dem silbernen Thronjubiläum von Elizabeth II. Es geht um die Entlarvung des Kunstberaters der Königin als sowjetischer Spion. Es geht um Premierminister Harold Wilson und um Edward Heath, um die Apollo 11 Mondlandung. Es geht um Prinz Charles, der zum Prince of Wales wird 1969, und um die Beerdigung von Winston Churchill. Es geht um Prinzessin Margarets Affäre mit Roddy Llewellyn und vieles mehr. Man möchte es kaum glauben, denn es gibt keine Raumschiffe oder Aliens in dieser Serie, aber sie hat tatsächlich das größte Budget aller Netflix-Serien oder Filme bisher mit 80 Millionen US-Dollar pro Staffel. Das ist eine unfassbare Menge Geld. Aber wenn man diese Serie sieht, weiß man auch, wo es hingegangen ist, denn diese Kostüme, das Set, die Schauspieler sind ziemlich umwerfend. Die dritte Staffel ist nun seit 2019 weltweit auf Netflix zu sehen. Sie besteht aus 10 Episoden, wie auch schon die ersten beiden Staffeln. Und eine vierte Staffel ist bereits in Auftrag gegeben. Herr Martinsen.
Ja, und es wird wieder geritten und es ist großartig, wirklich. Ich bin schon wieder ganz begeistert, Frau Eichler. Also wirklich. Ja, 77 war ich ja schon da, ne? Also daran erinnere ich mich auch schon, denn das war die Zeit, wo langsam aber sicher so Trooping the Color, das heißt, wurde damals dann langsam aber sicher hier in Deutschland auch übertragen. Da saß dann Queen Elizabeth auf dem Pferd und hat so zugeguckt, wie die Truppen so an ihr vorbeimarschiert sind, so Dinge getan haben, Marschformationen, Dudelsack, tüdelüdelütütüt. So, man, diese ganzen Guards mit ihren schwarzen Fellmützen da, ne? Sind da durch die Gegend gelaufen. So, das wurde dann irgendwann in Deutschland übertragen und das war so das Bild und ist auch immer noch das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an Queen Elizabeth denke. Die meisten haben wahrscheinlich eine ältere Oma vor Augen. Mhm. Ich habe eine schwarzhaarige Dame, die in Uniform sitzt, im Damensitz auf dem Pferd und sich das anguckt, was die Guards da so machen. Das ist das, was ich als Kind gesehen habe und so auch als Jugendlicher noch, und das ist da drin geblieben im Kopf. Nun, und diese Queen sehen wir jetzt. Das ist, glaube ich, auch eine neue Schauspielerin.
Ja, die wunderbare Olivia Colman. Mhm. Großartig gecastet.
Man lernt ja auch so viel bei dieser Serie.
Ja.
Das ist ja das Tolle. Das ist ja schon wieder, das will man ja alles gar nicht lernen, aber man lernt es trotzdem. Das ist ganz fantastisch, wirklich. Also das ist der beste Geschichtsunterricht, den man haben kann, eigentlich. So aus Versehen. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe mir nochmal die Krönung von Prinz Charles zum Prince of Wales, also Prince of Wales war er schon vorher, aber er wurde 1969 gekrönt. Diese Krönung, die haben sie echt gut hingekriegt. Die haben sie so gut hingekriegt. Ich habe mir mal das Original angeguckt, das kann man sich nämlich angucken, ist bei YouTube zu sehen. Mhm. Das ist schon gut gemacht. Das haben die richtig klasse hingekriegt. Wirklich richtig geil. Also das ist mir sofort aufgefallen, weil ich dachte, mal gucken, ob es davon noch Originalfilme gibt von dieser Krönung. Und ja, gab es. Und die haben das wirklich richtig schön hingebaut. Also das muss man schon ehrlich sagen. Klasse. Sowas macht ja Spaß, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ach, Frau Eichler, das sind Serien für mich. Da ist er froh. Da freut er sich. Ne? Kein irgendwelche Leute, wo irgendwelche Arme durch die Gegend fliegen oder sonst irgendwas. Das macht mir sehr viel Freude. Das ist was ich sehen lassen kann. Vor allem eben diese Geschichte, die man dabei auch noch lernt. Also das ist eigentlich großartig. Was müsste es eigentlich, so eine Art von Fernsehserie, müsste es zum Beispiel über die deutsche oder dänische oder sonst was Geschichte geben, für den Geschichtsunterricht. Ja, wirklich, da würden die Leute was lernen.
Ja, und man braucht nur 80 Millionen dafür.
Ja.
Das ist das Problem.
Aber man gibt ja für LehrerInnen auch Geld aus, Frau Eichler. Das ist
ja natürlich.
Alles. Also nicht. Also das stimmt. Für die ganzen Schulbücher, die keiner liest. Und
ja. Also. Ich glaube, die große Stärke dieser Serie liegt, also neben den phänomenalen Schauspielern, in dieser Kombination aus historischem Fakt und du hast es gerade schon angesprochen, sehr genauen Nachbilden gewisser Kernereignisse aus der Historie, die natürlich auch einfach noch viele Leute kennen, weil sie so lange dann doch noch nicht her sind. Und diesem ganzen Yellow Press Royalty-Herzschmerz-Drama.
Warte mal ab.
Also,
warte mal Staffel 4
kommt
ab.
Noch was. Oh, ja. Kommen wir da schon in Diana-Territory?
Ja, ja, klar, also, natürlich.
Ja, ja. Dann geht's richtig vor sich. Das ist so eine schöne Mischung. Ein bisschen Richtung Downton Abbey, ne? Man hat Seifenoper, aber mit bekannten Personen in der Geschichte, mit bekannten Ereignissen aus der Geschichte und dann auch noch aus der so jungen Geschichte. Ich meine, diese Staffel geht jetzt bis zum Jahr 1977. Mhm. Die allermeisten Leute, die das sehen, werden sich an die Zeit erinnern oder irgendwie, spätestens in der vierten Staffel sich an vieles erinnern. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Geschmack. Auch und es ist natürlich eine unfassbar britische Serie, nicht nur weil es um das britische Königshaus geht, sondern auch weil so viel gesellschaftliche Strömungen und Probleme aus der Zeit thematisiert werden. Weil was mich am meisten fasziniert hat, ist, wie Olivia Colman es hinkriegt, so nicht zynisch und auch nicht übertrieben, aber so ganz knapp an der Grenze diese Bissigkeit in ihrer gehobenen Sprache unterzubringen. Das ist natürlich auch gleichzeitig toll geschrieben. Mhm. Aber sie bringt es so toll rüber, dass man das, also niemand möchte dieser Frau eigentlich widersprechen und trotzdem ist sie dabei sehr grazil und freundlich. Nicht wirklich freundlich. Oberflächlich freundlich. Also hervorragend gecastet, hervorragend gespielt, hervorragend ausgestattet, hervorragend gefilmt, diese Serie, wie diese Serie schafft, in der dritten Staffel nur noch besser zu werden, obwohl sie schon so toll war in den ersten beiden, ist wirklich beeindruckend.
Ja, und da ist es wieder, nicht? Das ist das, was den US-Amerikanern fehlt.
Ja.
Wirklich. Das können die nicht.
Das könnten die so auch gar nicht machen, denn nee. Auch wie die an die Charaktere rangehen. Ne? Man merkt schon, da ist eine gewisse Menge von Respekt noch da und die ist auch wichtig. Mhm. Sie schrecken aber auch überhaupt nicht davor zurück, die ganze dreckige Wäsche da durchzuziehen. Also ist ja auch wichtig für den Herzschmerz und das Melodrama, aber das ist auch wieder was sehr Britisches. Mhm. Diese dreckige Wäsche ganz offen zu waschen und dann noch nicht unbedingt einen Witz, aber daraus eine Story zu machen und dadurch aber stärker zu sein und sich nicht hinstellen zu müssen als ständiger Gewinner oder fehlerloser Held, also oder jemanden, ne, in der Serie, sondern das sind alles sehr fehlerbehaftete menschliche Menschen.
Das stimmt. Ja, und diese Ironie und diese Bissigkeit, ja, ne? Dieses fantastisch, das, da kann ich mich ja reinlegen, ne?
Ja, das ist hervorragend mit anzusehen. Ja. Lohnt sich.
Toll, großartig. Ja, wir bleiben im Vereinigten Königreich und kommen aber zu einer Region, wo die Königin auch Königin ist, aber ich glaube zum Leidwesen vieler, die dort leben. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir kommen zu Verkostet. Mac Pink wird vom unabhängigen Abfüller House of McCallum abgefüllt. Die Firma geht auf Anthony McCallum zurück, welcher wohl sich irgendwie nach 24-jähriger Tätigkeit in der Whisky-Branche sein eigenes Unternehmen gebaut hat, also dieses House of McCallum gegründet hat. Und in diesem Fall geht es um eine Reihe, die heißt The Art of Whisky. Und dazu gehört auch dieser Blend, denn es handelt sich um einen Blend. Und auf dieser Reihe, The Art of Whisky, werden auf den verschiedenen Flaschen Kunstwerke dargestellt. Und für diesen Mac Pink wurde nun ein Bild der schottischen Queen Mary verwendet, welches von Ashley Cook stammt. Also wir sind von der englischen zur schottischen Königin gekommen. Es ist ein Blended Whisky, der halt in ehemaligen Portweinfässern gefinisht wurde. Er ist ungefärbt und nicht kühlgefiltert und wird mit 43,5 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Und bei allem Respekt, Frau Eichler, das ist kein Bernstein.
Nee.
Das ist
muss man,
Rosé.
Safrangeld. Rosé, okay. Ich finde, das ist ziemlich gelb.
Gelb?
Also.
Für mich ist das Roséwein.
Glas gelb, vielleicht sollte ich das. Ja. Roséwein.
Gelb?
The fuck? Das hat was gelb. Ich sollte das Glas wechseln anscheinend.
Was für ein Glas hast du denn da?
Eigentlich ein normales Whiskyglas, ein klares.
Okay. Und wogegen hältst du es gerade?
Gut, die Lampe ist ein bisschen, also macht kein weißes Licht, sondern so ein gelbliches. Interessant.
Ja, wir halten also fest, wir wissen es nicht.
Heller Bernstein.
Genau. Heller Bernstein, liebe HörerInnen. Das ist das, was es ist. So, dann verriechen wir mal.
Uiuiui.
Hui, Erdbeer.
Erdbeer, ja, ganz viel Frucht. Mhm. Und Honig.
Ja, Eiche, bisschen Vanille.
Mhm. Die Erdbeeren sind echt interessant, das ist schön. Überhaupt Rotbeeren, so rote Grütze mäßig.
Mhm. Hm. Ja, so ein bisschen Vanillepudding, Weintraube, eine ordentliche Portion Eiche. Wissen wir, wie alt er ist? Nee.
Also ein bisschen Würzigkeit rieche ich auch noch raus hinten, mhm. aber nee, hauptsächlich doch sehr beerig und süß.
Nach all den ganzen Bourbons, oder beziehungsweise was, wie viele Bourbons haben wir jetzt probiert? Ich weiß es gar nicht. Ja, eine Menge doch.
Vier oder fünf?
Ja.
Vier.
Wie wahnsinnig zurückhaltend so ein Single Malt ist dagegen.
Mhm.
Spannend. Das wird sich in den nächsten Wochen wieder ändern. Ja. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, es wird Zeit zur Verkostung.
Sehr gut. Slanchwa.
Slanchwa. Das ist gleich sehr, sehr süß und fruchtig. Honig und Karamell.
Ja. Ja, sehr süß und fruchtig, auch auf der Zunge.
Hm.
Sehr, ja, mild. Auch wieder das Bärige. Ganz dolle Rotwein, also rote Weintraube.
Es verändert sich. Ich finde, es wird würziger.
Mhm. Die Eiche kommt
durch.
Langer
Abgang, das hält sich lange im Mund.
Ja, jetzt wird er immer weiniger.
Ja. Ich finde, da ist ein bisschen was Zimtiges dabei. Das hat so ein bisschen Wintereinschlag mit den roten Früchten und dem Karamell und
Zimtgewürz. Ich habe eigentlich jetzt Rotwein im
ja. Ja, so ein schöner, dunkelrot, fruchtiger Rotwein.
Mhm. Auch Tannine vom Fass, was man auch immer so im Wein hat. Da merkt man, dass der Portwein, oder dieses Finishing scheint ein sehr starkes Finishing gewesen zu sein, werden wahrscheinlich First Fill Fässer sein. Weil ich habe noch nie so einen heftigen Rotwein-Nachklang gehabt. Überhaupt ist der Port in diesem Fall sehr, sehr prominent. Muss man mal sagen. Da hatten wir schon andere Portwein-Finishes, die uns ja doch eher enttäuscht haben.
Hm. Ja, leider.
In diesem Fall ist das ganz okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht 46 Alkoholvolumenprozente besser gefunden hätte. Aber ansonsten, schöner Nachklang auch.
Ja, das bleibt wirklich sehr, sehr lecker auf der Zunge. Ganz viel Erdbeeren.
Ja, das ist okay. Und vor allem nicht teuer.
Oh ja. Dadurch, dass er so weich und mild bleibt, auch eher was Anfänger geeignet ist, würde ich sagen.
Und er auch nicht zu komplex ist.
Ja.
Das ist ein schöner Einsteiger Single Malt. Muss ich auch sagen. Und nicht rauchig. Ich habe neulich gelernt, dass viele Menschen Single Malt mit rauchig in Verbindung bringen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die wenigsten Single Malts sind rauchig.
Ja.
Das ist ja nur der ganz kleine Teil. Und der wird aber offensichtlich mit Single Malts in Verbindung gebracht. Ich habe neulich wieder gelernt, man möge zwar rum, aber man möge kein Whisky, weil das würde alles schmecken wie angezündete, was war das noch, Einkaufskörbe. Also wie heißen diese, geflochtene Körbe halt.
Also, erstens.
Ja, nun.
Nein. Aber klar, ich meine, wer sich nicht so umschaut in der Whisky-Welt, kann das schon vermuten. Ne? Wenn du in eine Bar gehst und guckst auf die Whisky-Karte, dann steht da, wenn man Glück hat, irgendwie, ja, steht da Lagavulin, Lafroig, Beaumont und, weiß ich nicht, Jack Daniels.
Und die übrigens auch großartigen Whisky machen. Das werden wir noch lernen. Die machen ja nicht nur den Number 7 oder wie das Ding da heißt, sondern die machen ja auch ganz andere Sachen. Übrigens Jim Beam genauso. Booker's ist zum Beispiel von Jim Beam. Just saying. Hier haben wir es also mit einem Blended Whisky zu tun, Blended Scotch. Ehemalige Portweinfässer, 43,5 Alkoholvolumenprozente und auch der wird natürlich bewertet werden auf unserer Skala von 0 bis 7.
Uff. Schwer. Also hätte mir schon durchaus gefallen. Mhm. Er ist nicht der überkomplexeste, aber es ist ja, er ist angenehm. Er ist dafür auch sehr günstig. Also eine 4 kriegt er mindestens. Mhm. Ja, ich bleib mal bei einer 4. Irgendwo zwischen 4 und 5. Ich gebe ihm mal eine 4.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Ich würde auch sagen, preisgünstig. Die Idee mit den Labels finde ich gut. 43,5 Alkoholvolumenprozente stehen ihm. Er ist nicht teuer. Insofern, er ist nicht der überkomplexeste. Es ist jetzt nichts Hervorstechendes, wo man sagt, das würde ihn jetzt ganz doll herausheben. Aber das macht alles gar nichts. Er hat halt auch keine Altersangabe, aber egal. Trotzdem wirklich nicht nur solide, sondern richtig gut, auch für AnfängerInnen geeignet, dieser wunderbare Malt, es ist ja nicht, dieser Blend. Und insofern schließe ich mich, was den Mac Pink angeht, mit den 4 Punkten an. Also es gab 4 Punkte von Frau Eichler und 4 Punkte von mir für den Mac Pink. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
In der nächsten Woche soll es um Wayne Shorter gehen. Wir leiten die Wayne Shorter Week ein. Wir haben gelesen von Michelle Mercer Footprints. Dann haben wir Speak No Evil von eben jenem Wayne Shorter gehört und eine lange Dokumentation über ihn gesehen. Bei Verkostet, für alle, die uns im Internet hören, werden wir uns dann wieder in Richtung Bourbon begeben.
So ist es. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.